Juan Jesus. Empfangen. Schmerzhafte Mutter Maria, heiliger Josef, heiligste Dreifaltigkeit, erbarme dich unser. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, herzlich willkommen und unendlich ewiges Vergelt's Gott, dass ihr euch hier nach Halbmeile begeben habt, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ja, ich sage ausdrücklich, dass ihr mich trotzdem eingeladen habt. Besonders nach dem letzten Info habe ich doch so ein paar Schelten bekommen, was mir eigentlich einfällt. Ich übertreibe jetzt das ein bisschen, aber es kam schon arg rüber. So deutlich mich wieder für ein Kreuz einzusetzen, weil schon wieder ein Kreuz dermaßen verunehrt wird. Aber nicht nur das Kreuz, sondern es geht um den Kampf gegen die heiligen Zeichen. Und dieser Kampf wird heute nicht mehr von den außerkirchlichen, ich sage jetzt mal von dem Otto-Normalverbraucher in der Kirche praktiziert, sondern von ganz guten Betern. Und da war ich geschockt, was man mir da alles aufgetragen hat, vorgetragen hat, über Kreuze, Rosenkränze, über Figuren, Statuen, Bilder und Gebete. Ich war geschockt. Ich habe nur noch eine Frage. Wozu ist Jesus Christus gekommen? Um uns zu fesseln? Um uns zu knechten? Oder hat er uns nicht frei gemacht von aller Bürde? Warum lassen wir uns wieder freiwillig Fesseln anlegen? Warum leben wir ständig in Angst und Pein? Ja, es könnte doch von Satan sein. Das Letzte, was man mir gesagt hat, was nicht gut ist, und Johannes Markus damit auch nicht, ist dieses Buch. Ihr habt es bekommen. Wer es noch nicht hat, ich habe im Auto genügend dabei. Am Schluss des Vortrages, das heißt am Schluss des Abends, könnt ihr gerne alle ein Buch haben und wer verteilen möchte, auch zwei, drei. Ich habe ungefähr noch 18 Kartons dabei. Okay? Mal 200. Dieses Bild, das da vorne drauf ist, hat man gesagt, ist nicht echt, weil der rechte Fuß von Jesus auf dem linken steht. Und es heißt angeblich, der rechte Fuß wurde als erstes angekreuzt, angenagelt, wegen der Barmherzigkeit Gottes. Ich habe gesagt, okay, hören wir uns mal an, was die Lehre der Kirche uns sagt. Oh, Jesus, du hast den Fuß verkehrt. Versteht ihr? In fast allen Kirchen ist der rechte Fuß auf den linken genagelt. Ist jetzt diese Kirche verkehrt? Also ich habe meinen Leuten gesagt, demnächst werden sie kommen und werden sich beschweren, weil der Hintergrund auf diesem Kreuzbild ist gar kein Himmel. Das ist meine Raufasertapete. Okay, wir haben uns verstanden. Aus den Offenbarungen über den Wundenrosenkranz, die kirchlich approbiert sind, heißt es wortwörtlich, ich, Jesus, habe meinen Fuß, den rechten, auf den linken annageln lassen, wegen meiner Barmherzigkeit. Es soll meiner Barmherzigkeit zum Ausdruck bringen. Also hört euch die Texte vom bunten Rosenkranz an. Bei uns im Internetradio läuft das fast jeden Freitag, nicht immer, aber fast jeden Freitag, kann man ihn hören. Oder morgens nach 7 Uhr schalte ich oft den bunten Rosenkranz ein, weil ich ihn für ganz wichtig halte in dieser Zeit. Wir lassen uns verrückt machen, sage ich offen und ehrlich, ja, wenn plötzlich die Rosenkränze, Bilder, Statuen, selbst der König der Liebe soll vom Bösen sein. Und das war der Auslöser, dass ich diesen Artikel geschrieben habe, der Kampf gegen die heiligen Zeichen und eine Radiosendung von 2 Stunden 20 Minuten, kann man bestellen, wo ich also über diese Verfluchung, Verwünschung von heiligen Zeichen spreche. Wir sind Erlöste. Ja, sage ich die Wahrheit? Ich frage euch, seid ihr Erlöste? Ist jemand noch nicht erlöst? Sie zeigen nicht auf. Jesus, du hast gewonnen. Das sind die Schwerter Mariens. Und ich habe euch gesagt, betrachtet die Schwerter Mariens. Für die, die zum ersten Mal da sind. Ich habe mittendrin angefangen. Wer ist zum ersten Mal dabei? Bei einem Vortrag mit Bruder Johannes Markus. Sind schon einige. Das ist meine Person, der Bruder Johannes Markus. Ich war vor 10 Jahren 41 Jahre evangelisch. Vor 10 Jahren war ich in Medjugorje und habe dort Erfahrungen gemacht, nicht von Menschenhand, nicht von Menschenmund. Und das Ergebnis war, als ich Medjugorje wieder verlassen habe, dass ich Sehnsucht hatte nach den Sakramenten, dass ich in diese Kirche geführt wurde. Das heißt, ich habe Worte bekommen in mir hinein, im Herzen, die ich niedergeschrieben habe und im päpstlichen Lehramt wiederfinde. Ihr müsst auch wissen, ich war einst ein großer Meckerer, bis hin zum Papst. Unerhört, dass er dich nicht zum Frauenpriesterin macht. Ja? Wird doch Zeit, eine Frau als Priesterin, oder? Bitte, ich weiß, ihr denkt genau wie ich, lassen wir die Frauen ihre Würde und die Männer sollen sich kreuzigen lassen. Das ist die Berufung des Mannes, sich wie Jesus Christus am Altar, am Kreuz festigen zu lassen. Im Schweiße deines Angesichtes musst du dein täglich Brot erwerben. Naja gut, man hat es mir momentan ein bisschen einfacher gemacht. Ja, ich soll nur überall hinreisen. Ob das Kreuz da ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass ich erscheine. Und ich habe bisher nur 5 Treffen abgesagt in den 5 Jahren. Ja? Entweder habe ich gar keine Stimme mehr gehabt oder es waren andere, die halt eben krank waren, dass abgesagt werden musste. Aber ansonsten war ich immer da, wohin ich gerufen wurde. Selbst machen wir gar nichts. Wir kommen nur dahin, wo wir eingeladen sind. Ich weiß, wenn ihr einladet, dann wollt ihr Jesus hören und nicht mich. Deswegen möchte ich auch so weit wie möglich abseits stehen. Jesus sagte immer, ich bin der Lautsprecher, was er gerne mal laut sagen möchte. Und ich sprach bei den ersten Vorträgen über die Leiden Christi in der heutigen Zeit. Warum leidet Jesus heute für uns? Weil es gibt Leute, die sagen, Mann, der hat vor 2000 Jahren gelitten, doch heute nicht mehr. Sag ich, stimmt nicht. Er leidet heute noch. Er leidet jetzt, hier, in diesem Raum. Mit dir, mit mir, mit uns. Deine Leiden sind Christi Leiden. Aber das wissen die Menschen nicht mehr. Sie suchen nur noch nach Heilung, weltliche Heilung, Pillen, Tropfen, Akupunktur, Akupressur. Andere setzen sich unter Kupferdrähte oder hängen sich, weiß ich welche, Kupferschmuck um den Hals, laufen den ganzen Tag mit Steinen rum, ja, weil sie angeblich alle heilen sollen, weil es angeblich die heilige Hildegard so sagt. Und Johannes Markus hat dem allen einen Strich drunter gemacht und hat gesagt, Jesus ist das Licht. Jesus heilt. Nicht Steine, nicht Salze und auch kein Granderwasser. Das macht uns in Wirklichkeit krank. Damit stehe ich mitten im Schweißtopf. Ja? Das glauben mir die Leute nicht. Deswegen darf ich in vielen Regionen nicht mehr erscheinen. Weil ich so hartnäckig bin. Oder wie eine Äbtissin mal gesagt hat, ich bin der personifizierte Hochmut, weil ich das gute Yoga für schlecht erklärt habe. Ja? Yoga ist nicht gut. Ob du es ganz leicht machst, Yoga, oder ganz doll hart, macht nichts. Es ist Gift. Es ist Gift. Wie gesagt, das glaubt man nicht. Man muss es auch nicht glauben. Ich hoffe, dass ihr mich bis hinten hin versteht. Ein Mikrofon habe ich nicht. Ne? Das muss man mir nicht glauben. Nur eins. Ich habe angefangen, im September 2004 über die Esoterik und das Okkulte zu sprechen, das negativ ist. Ich hatte oder habe bis zur Stunde keine Ausbildung. Ich habe kein Wissen. Ich habe, oder wie man sagt, ich bin auch nicht belesen. Sondern ich rede von dem, was ich im Herzen habe, was mir auf der Zunge liegt. Und jetzt kann man mir natürlich, sage ich jetzt mal, den Ofen ganz doll anheizen, ja, wie Daniel oder die drei Jünglinge im Glutofen, ja, weil die Priester haben nicht nur einmal mich zur Rede gestellt. Oft wusste ich es gar nicht, dass sie mich prüfen. Einfach ein Gespräch geführt und ich durfte dort immer wieder kommen. Mein geistiger Berater sagt, ich habe jahrelang studiert, Doktor der Theologie. Und du machst so und schon ist es fertig. So einfach ist das nicht. Es gehört ein bisschen was dazu, zum Beispiel das Leiden. Das war das Erste, was Jesus und Maria mir gesagt haben. Diese Leiden, die da sind, die Schläge von meinen Brüdern und Schwestern in dieser Welt, ob vom Klerus oder vom Laien, spielt keine Rolle, soll ich aufopfern. Ich soll mich nicht beklagen, ich soll nicht meckern, ich soll es hinnehmen. Auch die Brüder, die dabei waren, ihr kennt ja einige und nicht mehr dabei sind, was schmerzlich ist, aber Jesus sagt, opfere auf, damit das Apostolat Frucht wird. Mir wäre es lieb, wenn Geistliche da wären, die sagen können, das, was ich spreche, ist falsch. Und einige Laien haben ja Bezug neben der Esoterik und dem okkulten Bereich wirklich mir das Leben nicht leicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, bitte belege, was ich falsch mache. Und dann kommt nichts. Es kommt gar nichts. Jemand sagte vor kurzem, ich darf dort nicht mehr hinkommen oder sie kommt nicht mehr dahin, weil ich eine Tochter von ihr nicht geheilt habe. Oh. Seid ihr hier, damit ich euch heile? Danke. Also ehrlich, ich habe noch nie gesagt, dass ich heilen kann. Ich meine, einige von euch wissen, dass schon einiges passiert ist. Aber das bin doch nicht ich. Das ist Jesus auf die Fürsprache Mariens. Ich bin nur ein Lautsprecher, wie ein Fernsehgerät oder Radiogerät angemacht. Und jetzt hör dir das mal an. Und wenn du endlich genug davon hast, mach aus und dann glaubst du es oder nicht. Die Mutter Gottes hat bei Don Gobbi gesagt, 90%, was in den Zeitungen oder in den Fernsehapparaten gesprochen wird, ist nicht die Wahrheit. Trotzdem lesen wir es. Trotzdem hören wir uns an. Wenn aber ein Priester, zum Beispiel die uns begleiten, Pater Clemens Pilar, ganz klar sagen, was Budenzauber ist, dann machen wir die Ohren zu. Dann wollen wir das nicht hören. Ich sagte ja, ich habe es nicht gelernt. Und ich habe dann, als die Bedrängnisse ganz stark waren, im Esoterik- und okkulten Bereich, habe ich gesagt, Jesus, die Leute glauben mir das nicht. Du musst was tun. Und dann habe ich die Kassetten von Anneliese Scherer und Pater Clemens Pilar bekommen. Und es ist identisch. Habe ich Grund zur Sorge? Ich nicht. Ich zwinge auch niemanden auf, das, was ich euch erzähle, sei das eine, auch das andere, was ich gleich erzählen werde, niemand muss das glauben. Aber eine Bitte habe ich. Bitte prüfe es selbst im Lehramt. Warum bietet eigentlich die katholische Kirche nicht Zaubermagie an oder Steine-Schieberei? Ihr kennt ja die Steine, die so, wie heißt es nochmal? Steine, die also die Erdstrahlen umlenken können. Kennt ihr die? Zaubersteine. Zaubersteine sind, nenne ich sie. Ein ganz gescheiter Priester, den durfte ich besuchen. Und also wirklich ein ganz frommer Priester ansonsten. Und er hat Probleme mit seinem Computer gehabt. Und da habe ich gesagt, du, das ist mein Spezialgebiet, wenn du willst, kümmere ich mich drum. Und irgendwie habe ich den Computer offensichtlich zu stark bewegt, ist ein Stecker rausgeflogen hinten. Auf jeden Fall, es war nichts zu hören. Da habe ich gesagt, ich müsste den Computer mal unten rausziehen, ja, aus der, was habe ich gesehen? So einen großen Rosenkranz. Und da habe ich gesagt, Pater X, wofür brauchen Sie den da? Ja, der lenkt die Erdstrahlen um. Oh, Pater X, hat Gott die Erde schlecht geschaffen oder gut? Was steht im Genesis? Wisst ihr das nicht? Er sah, dass es gut war. Ja, sehr gut, als der Mensch da war. Ne? Aber als die Erde geschaffen wurde, war bei Gott alles gut. Wie können uns Menschen einreden und wir glauben denen das auch noch, dass die Erde schlecht ist und dass ich Kupfer trete und weiß ich was brauche, damit ich wieder leben kann? Sie lenken damit von der Wahrheit ab. Das sind die Schmerzen Mariens. Weil wir dem Affen mehr glauben, ich nenne ihn immer Affen, ja, den da unten, warum? Er macht alles nach, er äfft alles nach, bis ins Detail. Aber er dreht es um. Kennt ihr ja, ne? Die Satanisten haben das Kreuz auch umgedreht. Ne? Sie machen alles nach. Ja? Zum Beispiel, vielleicht habt ihr schon mal was von den Chakren gehört. Die sieben Chakren. Die sieben Meridiane. Und lauter solchen Buddhenzauber. Das ist, um die Sakramente der Kirche nachzuäffen. Wir brauchen nicht die Sakramente, wir brauchen Chakren. Was wird heute so bei uns im Firmenunterricht gelernt? Traumfänger basteln. Ein Bischof hüpfend im Schamanentanz macht Heilungsgottesdienst. Kinder, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber mir wird das ganz mulmig dabei. Das ist meine Sprache, ja, wenn ich so... Nein, mir wird es da ganz mulmig dabei, muss ich wirklich sagen, weil... Ich habe in der Bibel lesen dürfen, bevor ich angefangen habe, über Esoterik und Okkultes zu sprechen. Das Wort Gottes, das mich am Abend vorher traf, vor dem ersten Vortrag in diesem Sinne, Gottes Geist flieht die Lüge. Oder wie es in Weisheit 1,5 geschrieben steht, Gott hält sich der Frevelhaftigkeit fern. Wenn ich jetzt aber Frevelhaftes tue, mit dem Geist der Finsternis im Bündnis stehe, ist dann Gott bei der Sache? Ich müsste das Wort Gottes so verquetschen, was ja heute hier und da passiert, so verdrehen, so umschreiben, dass dann da eine Wahrheit rauskommt, dass ich lüge. Es steht drin, Gottes Geist flieht die Lüge. Und deswegen habe ich eins gelernt, Gott steht immer an meiner Seite, auch an deiner. Wenn du alles Böse weiche von mir sagst, wenn du allem Okkulten, aller Lüge weiche von mir sagst. Gott möchte uns befreien. Mein Auftrag, deswegen auch mein Name in der Gemeinschaft, Johannes nach dem Täufer und Markus dem Evangelisten. Ich soll den Weg bereiten. Jesus will kommen. Ich weiß, er kommt. Ich zitiere euch einen Priester. Johannes Markus, der kommt, ja, aber doch nicht jetzt. Oh, Jesus. Hochwürden, was feiern wir eigentlich da auf dem Altar? Jeden Tag. Manche Priester dreimal am Tag. Feiern das Herabkommen Jesu auf den Altar in der Eucharistie. Und der sagt nicht jetzt. Ich habe gelernt. Ja. Ich meine, mir ist es immer peinlich, wenn ich einem Priester etwas sagen muss. Vor kurzem habe ich mit einem Priester gesprochen, der eine sogenannte Botin begleitet. Von Wahrheit, also ich möchte sagen, ist nicht viel drin. Das heißt, was sie verkündet, entspricht nicht der Lehre der Kirche. Priesterlich begleitet. Und alle springen auf sie ab, weil sie begleitet ja einen Priester. Der Johannes Markus steht mal wieder ohne Priester an der Seite. Übrigens, solche Leute füllen auch viel mehr größere Säle. Die können also eine Stadthalle mit Leichtigkeit, ja, oder andere Boten ganze Konzertsäle oder Stadien. Ne? Der Affe Gottes zum Beispiel, der unterwegs ist, ich nenne, wie gesagt, den Matthäus, habt ihr bestimmt schon mal gehört, der Weltenlehrer, der füllt ganze Stadien. Da laufen die Leute hin. Gestern habe ich vor 20 Leuten gesessen. Da waren sonst 40, 50. Ich habe gesagt, es ist kaputt. Die Leute sind der Wahrheit überdrüssig. Das ist zu schwer, die Kost, die wir ihnen zu bieten haben. Das ewige Leben. Weil das ewige Leben kann ich nur bekommen, wenn ich auf dem sitze, der mir in dieses Reich hineinführt. Auf Jesus. Wenn ich auf ihn setze, mein ganzes Tun. Das sind die Schmerzen Mariens, weil wir dagegen arbeiten. Ich spreche jetzt nicht von dir. Ihr seid ja auf dem Weg. Ihr seid dem Ruf gefolgt. Ihr seid dabei. Aber ihr sollt wissen, das habe ich gestern bei dem Vortrag aufgeschlagen, es war der erste offizielle Vortrag gestern, das Buch Zephania, erstes Kapitel. Das Gericht Gottes kommt. Aber das ist keine Angstbotschaft, keine Drohbotschaft. Ihr betet darauf, Vater unser, dein Reich komme. Wisst ihr, was das heißt? Was heißt das? Dein Reich komme. Kinder, es wird ungemütlich. Liebe Brüder und Schwestern, es wird stürmisch. Es wird Not auf uns zukommen. Aber Jesus sagt ganz klar, du, meine treue Herde, sorge dich nicht. Sorge dich nicht um das Würmchen. Ja? Bist doch dabei. Sorge dich nicht darum, was da draußen passiert, sondern komme zu mir, komm in mein unbeflecktes Herz, sagt die Mutter Gottes. Die ersten Vorträge, die ich halten durfte, wie gesagt, das waren so Vorträge von 6 bis 8 Stunden, ja, erinnert ihr euch noch? Habe ich aufgegeben, weil die Leute sagen alle, nicht mir, den anderen sagen sie immer, das dauert ihnen zu lange. Heute mache ich so 2,5 bis 3 Stunden, aber Kompression, ja? Ich habe gesagt, in den ersten Vorträgen, Gott sucht einen Noah. Möchtest du ein Noah sein? Ihr wisst, wer Noah ist. Du weißt nicht, wer Noah ist? Genesis, der musste eine Arche bauen, ein Schiff bauen von 300 Ellen lang, 50 Ellen hoch, 50 Ellen tief. Um das Vieh aufzunehmen von jedem Paar eins, Genesis. Und so ein Noah sucht der Herr. Möchtest du ein Noah sein? Du da? Hey, der dreht sich einfach weg hier. Möchtest du ein Noah sein? Überleg, ich habe gerade gesagt, du musst ein Schiff bauen. Du möchtest das tun? Bitte was? Reden wir gleich drüber. Möchtest du ein Noah sein? Ich sage euch eins, ihr braucht kein Schiff zu bauen. Jetzt geht's einfacher, ja? Ihr braucht kein Schiff zu bauen, es ist schon da. Ihr braucht kein Schiff bauen, es ist schon da. Nein, ich habe sowieso. Das unbefleckte Herz Mariens. Mutter Gottes kommt, sagt, kommt in mein unbeflecktes Herz, das ist die neue Arche. Dort findet ihr Schutz, dort findet ihr Halt, dort findet ihr das, was du brauchst. Jetzt macht sie die Augen zu. Ja, du sagst, weil ich brauche Geld. Da ist der Finanzminister der FJM. Hat so einen hohen Platz bekommen. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren, Apostolat. Und ich habe noch bei keinem gebettelt. Jetzt können die, die mich schon länger kennen und die Mitglieder hier, die können jetzt sagen, das stimmt nicht. Komm, steh auf, sag, das stimmt nicht. Jesus möchte, dass wir lernen, ganz auf die Mutter zu schauen. Auch wenn es in der Kirche Sturm geben wird, ihr kennt das Bild von Don Bosco, ne? Papst Johannes Paul II. Hat dieses Schiff festgemacht mit zwei großen Ketten an der Säule der Eucharistie und an die Säule der Mama. Es kann uns nichts passieren. Wer fällt vom Schiff runter? Welche Beiboote gehen unter? Die nicht auf den Papst hören. Die saufen ab. Ob das dann Katholiken sind oder nicht, das spielt keine Rolle mehr. Ne? Wisst ihr, was wir beten müssen? Dass möglichst viele noch wieder zurückkommen, beziehungsweise überhaupt in diese Kirche kommen. Ein Schwert Mariens, die falsche Ökumene. Gott will eine Vereinigung aller, die sich getrennt haben. Das ist ganz klar. Die Kirche sagt, die Ökumene, die wahre Ökumene kann nur dort stattfinden, wo die Sakramente sind. Alle anderen müssen das tun, was ich vor 10 Jahren gemacht habe, weil Gott es gesagt hat. Ich muss konvertieren. Ich muss mich zu dieser Kirche und zum Papst, das heißt auch zum Lehramt, bekennen. Wenn ich das nicht tue, dann ist es keine Ökumene, dann ist es eine Vergewaltigung dieser Kirche. Das ist Lehramt. Ich sage damit nichts gegen die Protestanten, gegen die evangelische Kirche. Überhaupt nichts. Ich sage auch nichts gegen Moslems. Ich sage auch nichts gegen Zeugen Jehovas. Lasst die Zeugen Jehovas zeugen, 365 Bibelstellen auswendig lernen, von Haus zu Haus gehen. Ja, tun wir sowas? Tun wir das? Nee. Entschuldigung, wir sind doch froh, dass wir einen warmen Bauch haben, oder? Entschuldigung. Ich lasse auch den Moslem 5-mal am Tag auf den Teppich fallen. Lass sie. Haltet ihr 5 Gebetszeiten am Tag? Versteht? Sie sind im Prinzip in diesem Punkt ein Zeugnis, was sie für ihren Gott tun. Was tun wir? Ich will euch nicht anklagen, also nicht, dass ich jetzt so zeige, ja, also das tue ich nicht, sondern schaut bitte an, wie diese Welt ist. Ich kenne aus dem Internet einen jungen Mann, Protestant, katholische Klosterschule aufgezogen, heute bekennender Moslem. Der bringt dir in 30 Sekunden die wahre Kirche, den Islam. In 30 Sekunden. Und er benutzt dazu Gottes Wort. Er sagt dir, was du nicht lebst und hier drin steht. Darum gibt es keine Christen. Und ich muss ihm recht geben. In diesem Punkt. Es tut mir leid. Aber nur ein Beispiel. Nichts gegen Herrn Bush, Herrn Braun oder damals war das Blair oder Herr Schröder etc., wie die Politiker heißen. Nichts gegen ihn persönlich, weil ich darf nicht die Menschen verurteilen, das dürfen wir nicht, sondern das, was sie tun. Sie haben unter Lüge, unter dem Tatbestand der Lüge, einen Krieg angezettelt und Hunderttausende von Menschen das Leben gekostet. Irak. Jetzt wissen alle, dass es Lüge ist. Also ich als Christ würde mich nicht nur entschuldigen, ich würde wieder für Gutmachung sorgen, und zwar sofort. Was machen die? Sie bombardieren weiter. Und damit muss ich sagen, das ist nicht Christentum. Das ist Lüge. Das ist Satan. Das ist der Vater der Lüge, der diese Menschen beherrscht. Ich kriege in den Diskussionen immer am häufigsten vorgeworfen, wenn sie alle keine Argumente mehr haben. Ja, die Kirche, dann geht's los. Die Kreuzzüge. Boah. Mal ganz klar gesagt, Ich glaube nicht, dass es Gott gefällt, wenn wir Krieg spielen. Aber hätte der damalige Papst sich nicht gewehrt, wisst ihr, ihr wäret alle jetzt Moslems. Ihr müsstet täglich 5-mal auf den Teppichboden gehen. Versteht ihr das? Das rechtfertigt das Übel nicht. Aber haben die Moslems nicht gemordet? Sind sie nicht brandschatzend eingezogen? Ich glaube doch. Und das ist genau, was mir immer entgegengehalten wird, ein Teil der Wahrheit, und dann wird mit Lüge argumentiert. Und dann kann ich immer sagen, das ist nicht Gott. Die Hexenverbrennung. Noch schlimmer. Was hat unsere Kirche sich Schuld aufgeladen? Aber soll ich euch mal was sagen? Immer wenn es bei der Hexenverbrennung geht, geht es nur um die katholische Kirche. Dass die Protestanten genauso gebrandschatzt haben und gemordet haben, spricht kein Mensch. Wann hätte ich was Falsches gesagt? Es geht im Kampf, wenn es um das Negative geht, nur um diese Kirche. Das ist nicht Gott. Warum geht es immer nur gegen diese Kirche? Weil diese Kirche die wahre Kirche ist, Jesu Christi, und keine andere. Wie gesagt, dieser heutige Moslem, ehemals Protestant, katholische Klosterschule, er will in 30 Sekunden uns zum Moslem machen. Ich brauche ein bisschen länger, das gebe ich zu, um ihn zu widerlegen. Ich stehe auch auf 7 Säulen, 7 Schwertern. Auf 7 Schlüssel, Edelsteine kannst du auch sagen, 7 Schwerter, und auf 4 Brückenpfeiler. Ich fange mit den 4 Brückenpfeiler an, weil über die 5 Edelsteine habe ich schon mal gesprochen, die werde ich gleich nochmal Revue passieren lassen. Unsere Kirche, die wahre Kirche Jesu Christi, die er dem Petrus anvertraut hat und gesagt hat, auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Erkennst du an 4 Säulen. Und das ist Lehramt und Heilige Schrift. Jede Kirche, die kein Kreuz hat, hat eine Brückenpfeiler zu wenig. Also ich möchte hier betonen, dass diese Brückenpfeiler alle 4 notwendig sind und man nicht sagen kann, ich tausche eine aus oder lass eine weg. Das geht nicht. Du musst sie alle 4 haben. Die erste Säule ist das Kreuz. Überall, wo kein Kreuz ist, ist nicht Kirche Christi. Überall, wo kein Kreuz ist, ist nicht Kirche Christi. Die 2. Säule. Sie wird getragen von 7 Einheiten. Eben, 7 Sakramente. Die Taufe, die Firmung, die Beichte, die Weihe, die Ehe, die Krankensalbung und die Eucharistie. Überall, wo ein Teil dieser Säule fehlt, ne, evangelische Kirche sagt man ja auch, sie haben 2 Sakramenten, man muss es schon sehr zurechtbeugen, wie gesagt, die Kirche akzeptiert die Taufe, aber bei uns findet die Taufe auch nicht mehr überall sakramental statt, sondern es ist eher überall zu einer Nottaufe geworden. Der eigentliche Ritual der Taufe wird mehrheitlich nicht mehr vollzogen, weil nicht notwendig. Ja, es gibt nichts Böses, warum sollen wir das Böse bannen? Warum mit dem Krisam arbeiten? Das ist doch, ja. Wofür weiht der Bischof eigentlich das Krisam für die Taufe, wenn es nicht notwendig ist? Kann er sich doch auch sparen, oder? Also es sind so Dinge, die mir aufgefallen sind, wie man die Taufe, alleine diesen Zeremonie, also immer kleiner macht. Dasselbe geht für die Eucharistie, aber da komme ich später zu. Die Ehe, also das können wir mit ruhigem Gewissen sagen, hat die evangelische Kirche auch, das Sakrament der Ehe. Genau genommen hat das jeder. Ein Paar, das in der Natur, das heißt vor dem Standesamt, sagt, ich will Mann und Frau sein, ich betone Mann und Frau sein, ja, die spenden sich gegenseitig das Sakrament der Ehe. Das Katechismus, ja? Also es gibt Leute, die gesagt haben, Johannes, Markus, da irrst du dich, ja? Das Katechismus steht so geschrieben. Die Eheleute spenden sich das Sakrament der Ehe, nicht der Priester. Der Priester, der macht das schön feierlich und mit seiner priesterlichen Weihe bringt er das Gott dar. Darum ist auch eine Naturehe nicht einfach lösbar. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht scheiden. Sagt Jesus ausdrücklich im Evangelium. Sei denn, es liegt ein Fall von Unzucht vor, hat er auch gesagt. Also die Ehe ist das Einzige, das wir in der ganzen Welt als Sakrament finden, wo Paare sich zusammentun. Ich sage Mann und Frau, ja, damit wir uns hier einig sind, wie Gott das geschaffen hat, wie Adam und Eva. Er hat nicht zweimal Adam geschaffen und nicht zweimal Eva, ja, und den Rest, den sparen wir uns. So, wo finden wir die Krankensalbung? Die finden wir nur in der orthodoxen und in der katholischen Kirche. Wo finden wir die Priesterweihe? Jetzt müssen wir aufpassen. Ich habe gerade den Fall erlebt, dass ein Priester, der orthodox geworden ist, dem hat man nicht mal die Taufe, nicht mal die Priesterweihe anerkannt. Gar nichts. Er war ein Heide für sie. Ich spreche von der orthodoxen Kirche, die nicht uniert ist mit der römisch-katholischen Kirche, damit wir uns da auch wieder einig sind. Dann gibt es die die Krankensalbung, habe ich dir schon gesagt? Ja, bleiben wir bei der Eucharistie. Die Eucharistie kann nicht von dir eingesetzt werden, auch nicht von mir. Sie kann auch nicht eingesetzt werden von irgendeiner Frau, die am Altar Dienst tut. Sie kann nicht eingesetzt werden von einem Diakon. Sie kann nur eingesetzt werden von einem ordnungsgemäßen, geweihten Priester, der durch einen Bischof, der Bischof durch den Papst, geweiht wurde. Ansonsten ist man kein Priester. Man ist ein Mensch, normal wie du und ich. Auch der Priester ist Mensch. Aber genau genommen ist der Priester, wenn er sein Amt ausübt, die Sakramente spendet, nur Werkzeug. Ihr müsst euch vorstellen, ein Hammer, der soll einen Nagel in die Wand hauen. Kann der Hammer das alleine? Niemals. Er braucht den Meister, der diesen Hammer nimmt, um zu schlagen. Und das ist der Priester. Jesus durch den Priester spendet uns die Sakramente. Jesus durch den Priester spendet uns die Sakramente. Ich habe in dem Buch Licht und Finsternis habe ich aufgezeigt, was das Lehramt sagt. Am liebsten möchte ich dieses Buch allen Menschen in den Briefkasten werfen. Eigentlich möchte ich Ihnen die Schriften geben, die notwendig sind, diesen Glauben, diese Kirche wirklich mal kennenzulernen. Das ist aber dann so eine Reihe. Ich glaube, dass die letzte Ausgabe vom päpstlichen Lehramt ist Nummer 180. Papst Johannes Paul II. Und Papst Benedikt XVI. Lehrschreiben der Kirche. Wie wir katholisch sein sollen. Was Liturgie ist. Wer was und nicht in der Kirche darf. Das steht genau geschrieben. Bedauerlicherweise, muss ich an dieser Stelle sagen, wird es oftmals ganz anders gemacht. Und wenn du von Pfarrei zu Pfarrei gehst, kann es passieren, dass jeder Priester es auch wiederum anders macht. Ich will keine Priesterschelte loswerden, weil das steht mir überhaupt nicht zu. Das Einzige, was ich frage, jeden Priester, der nicht in der Ordnung der Liturgie die Heilige Messe feiert, warum machst du das anders? Das würde ich ihn gerne fragen. Ich erwarte dann nicht mal eine Antwort. Ich kann euch nur sagen, was schon passiert ist. Das Lehramt sagt, dass der erste Sakramentenspender der zelebrierende Priester ist. Laut Messbuch, ich habe es dabei, ja, das ist das neue geplante Messbuch, die Ordnung dazu, ist Sakramentenspender in erster Linie der zelebrierende Priester. Und wenn in der Gemeinde Priester sitzen, dann sind sie als erstes eingeladen, den Priester, den zelebrierenden Priester zu helfen, die Kommunion zu spenden. Was erlebe ich? Der Priester sitzt nach getaner Dienst auf dem Stuhl und lässt die Laien austeilen. Das Lehramt sagt, austeilen soll der Laie nur im Notfall. Ich zitiere eine Szene aus Bad Kreuznacher Raum. Wie gesagt, es waren 30 Leute da. Wir waren allein eine Gruppe von 8 Teilnehmern. Der Priester hat wunderbar die Messe gefeiert und dann ruht er sich aus und lässt 2 Laien austeilen. Da bin ich dezent am Kirchenschiff vorbei, ohne jemanden zu stören, in der Nähe des Priesterstuhls, so dass er mir hören konnte, und habe gesagt, Hochwürden, würden Sie bitte uns die Eucharistie spenden nach Lehramt. Das rate ich euch nicht. Tut das bloß nicht. Ich habe das nur gemacht, weil Jesus mir das gesagt hat. Ja? Mein Herz schlägt dann immer meilenweit raus. Hochwürden, tun Sie Ihre Pflicht. Und dann bin ich wieder zurück. Ich habe in der Mitte gestanden und gewartet und die anderen, die mit mir waren, ein Zeichen geben, bitte zeigt, dass ich nicht alleine da bin. Dann der Kommunionhelfer, der war total nervös, was passiert hier? Und weil er gemerkt hat, dass ich nicht nach vorne komme, hat er die Schalen wieder auf den Altar gestellt. Und dann kam der Priester und hat die Kommunion ausgeteilt. Nach dieser Messfeier bin ich ebenfalls wieder dezent an der Seite vorbei in die Sakristei hin und habe mich ein zweites Mal entschuldigt. Das heißt, beim ersten Mal habe ich gesagt, verzeihen Sie Hochwürden, habe eine Bitte, ja. Dann am Schluss, verzeihen Sie Hochwürden, dass ich es gewagt habe, Sie zu bitten, die Eucharistie uns zu spenden. Was? Nee, stimmt. Er hat gesagt, ich habe sofort erkannt, Sie haben einen anderen Geist, den Geist des Zornes. Und da habe ich gesagt, Hochwürden, ich glaube, Sie irren sich, ja. Dann kam raus. Da habe ich gesagt, laut Lehramt vom Papst Johannes Paul II. Ist der zelebrierende Priester verpflichtet, mir die Kommunion zu spenden. Verpflichtet. Ich habe meinen Spielraum. Hochwürden, ich weiß, 20, 30 Leute ist kein Notfall. Ich mache das jetzt nicht so laut, wie er gefaucht hat, ja. Aber stellt euch den lautesten Lautsprecher vor, ja. Ich habe mich nur verbeugt und bin dann rausgegangen. Ja? Ich bete für diesen Priester. Also, es ist keine Priesterschelte, sondern ich habe versucht, diesem Priester zu helfen, dass wenigstens ich und meine Leute wieder so empfangen, wie es die Ordnung ist. Ich schreibe zurzeit an einem Beitrag mit dir, Projektion über die Gnadenordnung Gottes. Das heißt, ich möchte einen Schritt drauflegen über diese Schrift Licht und Finsternis, um a, meinen Kritikern zu helfen, zu erkennen, was Gott mich erkennen lässt, und meine geistigen Begleiter, das heißt, das sind Priester, marianische Priester, das sind Priester der Doktor der Theologie. An dieser Schrift hat ein Dogmatiker den letzten Schliff gemacht und hat gesagt, ich finde nichts. Also ich habe die Korrekturzettel immer noch zu Hause liegen, was er tatsächlich korrigiert hat. Das heißt, er hat also versucht, uns zu helfen, damit es nicht arg mit Fehler voll ist. Ja? Aber ansonsten hat er gesagt, die Schrift größer und das Titelbild würde ich anders machen. Vorher war halbe halbe. Er hat gesagt, das Licht muss größer sein. Und ich bin sofort darauf eingegangen. Weil das muss ja nicht so passieren, wie ich es will. Auf jeden Fall ist das, was ich ihm gesagt habe, den anderen gesagt habe, wo nicht die Ordnung ist, eine Hilfe. Diese Schrift Licht und Finsternis ist nicht dafür da, um jetzt dem Klerus um die Ohren zu hauen, was sie alles falsch machen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Die Mutter Gottes bittet, helft ihnen. Helft ihnen, ihr Priesteramt wieder so auszuüben, wie es der Papst sagt. Nicht wie Johannes Markus will. Ich bin doch unwichtig. In dem Buch Licht im Nebel steht unter anderem drin, ja, wer mir nicht folgt, ja, der folgt auch Jesus Christus nicht. Jetzt könnte ich nicht alle sagen, pa, jetzt haben wir dich. Ja. Stimmt, mein geistiger Berater hat gesagt, also wenn das von dir kommt, pure Hochmut und Stolz. Ja. Aber es kam nicht von mir. Und der Kontext der ganzen Schrift, Licht und Finsternis, Entschuldigung, Licht im Nebel, da geht es denn darum, wer dem Papst nicht folgt, weil da steht ausdrücklich drin, seid dem Papst treu. Wer dem Papst nicht folgt, folgt auch Gott nicht. Amen. Das ist biblisch. Wer dem Papst nicht folgt, folgt Gott nicht. Das ist biblisch. Das könnt ihr unter Exodus bis Deuteronomium nachlesen. Wie Mose mit dem Volk durch die Wüste zieht und Gott dieses Volk, weil sie gegen Mose rebelliert haben, gezüchtigt hat. Wie Gott sie gezüchtigt hat. Aber er hat sie nicht gezüchtigt, weil sie gegen Mose rebelliert haben, sondern weil sie gegen den Befehl Gottes, gegen die Ordnung Gottes angegangen sind. Wisst ihr, wir können unserem Papst, Johannes Paul II., Gott sei seiner Seele gnädig und dass er uns reichen Segen schicken möge, und das möchte ich auch von Papst Benedikt dem 16. sagen, dass wir diese beiden Päpste haben. Wisst ihr, wir leben so in Agonie, im Sterben, dass es uns schon gar nicht mehr auffällt. Es fällt uns nicht auf, dass diese Kirche stirbt. Ich sehe wachsende Kirchen. Bei uns, da mehren sich die Zuschauer. Ihr habt gehört, die Zuschauer, ja? Wisst ihr, was bei uns in der Kirche geboten wird? Lichtshow. Wird im Dunkeln lauter bunte Lampen herumgeschwungen mit Nebelschwaden und weiß ich was. Da wird in der Fastenzeit ein Kreuz, ihr kennt das Kreuz von der Schweizer Fahne, in diesem Stil, vor der Kirchentür glühend erhitzt, auf 1000 Grad glühend in die Kirche hingestellt und fertig. Und ich frage mich, was soll das? Was will man uns damit sagen? Modernismus, pur. Wie gesagt, Traumfänger-Basteleien im Firmenunterricht. Wer macht bei uns die Kommunionvorbereitung, zuerst Kommunion? Protestanten! Ich habe gesagt, was ist hier los? Was will ein Protestant einem Kind mit über die Eucharistie erzählen? Ich habe eine Tischmutter, also eine Mutter, die also die Kinder zur Erstkommunion vorbereitet, sie hat gesagt, die Kinder haben überhaupt kein Wissen mehr und die Eltern beschweren sich, weil ich mit ihnen den Rosenkranz zum Beispiel beten will und ihnen über die Eucharistie erzählen will. Da beschweren die Eltern sich. Und ich habe gesagt, wenn ich Papst Pius X. wäre, ich würde wiederkommen und würde sofort diesen Artikel streichen, dass wir mit Frühkommunion wieder anfangen dürfen. Weil Papst Pius X. hat die Frühkommunion eingeführt für die Kinder, die wissen, was da in dieser weißen Scheibe ist. Und das wissen unsere Kinder heute nicht mehr. Es wird nur noch vom Brot des Lebens gesprochen. Wenn die Kinder fragen, ja, wo ist denn Jesus? Ja, da am Kreuz. Ich meine, es ist richtig. Aber die Eucharistie erkennen sie es nicht mehr. Sie stehen rund um den Altar, alle kriegen den Heiland auf die Hand, ja, bei der Erstkommunion. Ohne Beichte, ohne was, ohne Vorbereitung richtige. Das ist gegen das Lehramt. Eigenwillige Pfarreien sind das. Sie werden sterben. Selbst wenn sie einen Moment Zuwachs haben. Also mir sagte ein Priester, wir müssen in die Weite schauen. Und da habe ich gesagt, wo ist die Tiefe? Wo ist die Tiefe? Was nützt es, einen Baum zu haben, der weite Zweige hat? Es kommt ein Orkan und er hat keine Wurzeln. Was passiert? Der ganze Stamm wird weggerissen, weggefegt, ab. Wenn wir uns auf den Petrus stützen, auf das Lehramt stützen, dann sind wir feste Eichen mit tiefen Wurzeln. Uns kann kein Sturm umreißen. Bin ich zu deutlich? Ich frage mal ausdrücklich. Bin ich zu deutlich? Lasst uns ein Lied singen. 72. Lied Nummer 72. Ich bin dein Kind, Maria, du bist ganz nah bei mir. Hilf mir durchs Leben gehen, mein Leben weihe ich dir. Du weißt, was für mich gut ist, erbitt es von Gott. Ich brauche deine Hilfe, Maria, leite mich. O Maria, große Stern, O Maria, Magd des Herrn, erleuchtest mir den Weg zu Jesus, führe mich. Ich brauche deine Hilfe, Maria, leite mich. O Maria, große Stern, O Maria, Magd des Herrn, erleuchtest mir den Weg zu Jesus, führe mich. Ich brauche deine Hilfe, Maria, leite mich. Ich frage euch nochmal, bin ich zu streng? Ihr wisst ja, die Überschrift lautet, werde Licht durch die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Fragt Pilatus Jesus Christus. Was ist Wahrheit? Ich frage dich, was ist Wahrheit? Ist Wahrheit Johannes Markus, was der spricht? Ich hoffe es. Meine ich aber jetzt nicht. Was ist Wahrheit? Das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit. Das Lehramt. Das ist Wahrheit. Die Kirche mit dem Papst. Deswegen ist die dritte Säule dieser Brücke das päpstliche Lehramt. Dazu zählt die Heilige Schrift, das Kirchengesetz, der Katechismus und die päpstlichen Schreiben. Dazu zählt der Papst, und deswegen habe ich eben gesagt, Papst Johannes Paul II., wie auch jetzt unser Papst Benedikt. Wer diesen Papst nicht annimmt, nimmt Gott nicht an, wie er es gemacht hat. Der steckt nicht in der Gnadenordnung Gottes, der geht seinen eigenen Weg. Es heißt im Kirchengesetz, wenn mein Priester, ich sage mein Priester, mein Bischof dem Papst nicht folgt, dem Lehramt nicht folgt in seiner Lehre, dann brauche ich diesem Priester und Bischof auch nicht zu folgen. Dann brauche ich es nicht, dann darf ich es nicht. Denn mitgehangen, mitgefangen. Glaubt ihr, dass man Priester nur im Himmel sein kann? Priester ist man auf ewig. Auf Erden weiß sich der Weg, wo du es sein wirst. Wenn du nicht als Priester deinen Dienst tust, wie Gott es aufgetragen hat, nämlich Petrus, weide die Lämmer, weide die Schafe. Damit ist das Volk Gottes gemeint, damit sind die Hirten, die unter dem Petrus stehen, das heißt, die Kardinäle, Bischöfe und Priester mitgemeint. Wer diese Ordnung nicht einhält, ist nicht in der Wahrheit. Wer diese Worte Jesu im Matthäusevangelium verwirft, es gibt zum Beispiel ja Leute, die sagen, ich kann zu Jesus am Kreuz gehen, Jesus vergibt mir meine Sünden und dann bin ich erlöst. Stimmt das? Wer sagt denn hier nein? Natürlich. Einen Moment, du bist schon wieder einen Schritt viel zu weit, Bruder. Ja? Natürlich, wenn du gesündigt hast und sagst, Jesus, Mensch, was habe ich wieder gemacht? Hast wahre Reue im Herzen. Kennt ihr das Reuegebet? Dich liebt, oh Herr. Amen. Wenn du das aus ganzem Herzen sagst, wenn du erkannt hast, ich habe gesündigt und gehst zum Kreuz und sagst, Jesus, ich wollte es nicht. Hat Jesus dir die Sünde sofort vergeben? Das ist Wahrheit. Sofort. Aber was wird Jesus jetzt sagen? Geh in den Beichtstuhl, damit ich dir auch die Lossprechung geben kann. Das ist der Unterschied. Erst dann bist du befreit von diesen Sünden. Erst dann ist dein Rucksack wieder weg. Ja, für die, die wissen, wenn ich über die Vaterunser spreche und über die Sünden, ne, dann spreche ich auch immer von diesem Rucksack. Ne? Erst dann ist der Rucksack wieder weg. Alle, die meinen, am Kreuz gehen zu können, Jesus vergib mir, aber den Beichtstuhl nicht nutzen, die werden sich ja wundern. Jesus hat gesagt, tut alles, um durch diese enge Pforte hindurchzukommen. Was haben manche einen Rucksack auf? Also ich auch. Ich brauche auch einen Beichtstuhl. Es gibt ja heute so diese Bußgottesdienste. Super! Ich hoffe, ihr habt alle schon mal mitgemacht. Wie schlimm! Also Kinder, es ist päpstlich gewollt. Hört bitte zu. Hört bitte zu. Ihr müsst wissen, was der Papst gesagt hat. Ja, ich könnte noch das Thema Wortgottesdienst auch noch drüber sprechen. Ja? Also, zum Thema Bußgottesdienst. Es ist Wille der Kirche, dass wir diesen Bußgottesdienst feiern. Aber nicht mit generaler Absolution, ja, das ist ungültig, sondern mit dem anschließenden Hinweis, und jetzt kommt in den Beichtstuhl. Die Bußgottesdienste sind nichts anderes als Vorbereitung auf den Beichtstuhl hin. So sagt es Papst Johannes Paul II. In seinem Lehrschreiben. Die Generalabsolution gilt nur für den Notfall. Und wir haben zurzeit keinen Notfall. Und betet darum, dass kein Notfall eintritt. Ich befürchte, es wird kommen. Ich sprach ganz kurz Generalabsolution, was hatte ich denn noch? Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Gib es doch gar nicht. Ach, Wortgottesdienst, vergelt's Gott. Ihr habt aufgepasst. Wortgottesdienst. Heute werden heilige Messen abgesetzt mit der Begründung, das Volk soll auch lernen, einen Wortgottesdienst mitzufeiern. Wortgottesdienst, da spreche ich davon, dass also ein Diakon oder irgendein Laie einen Wortgottesdienst macht und anschließend geht er zum Tabernakel, holt die Eucharistie und teilt die Eucharistie aus. Papst Johannes Paul wünscht, dass wir Wortgottesdienste feiern. Aber er sagt, ich schreibe einen Fall auf für den Not. Es ist kein Priester da. Wir haben Sonntag. Im ganzen Umkreis ist niemand da, der eine heilige Messe feiern kann. Für den Fall kann der Bischof einen beauftragen, ja, weil kein Priester zu bekommen ist. Und in diesem Umkreis, und jetzt musst du den Umkreis mal so sagen, du musst bequem eine Kirche nicht erreichen können. Also du hast kein Auto, mit dem Fahrrad ist auch zu weit, laufen erst recht. Also das meint der Papst mit Umkreis. Ja? Wenn der Pfarrer aber nebenan im Wirtshaus sitzt und sich das Mittagessen verleibt und sagt, ich kann heute keine Messe feiern, ja, weil ich so dann ist das kein Notfall mehr. Oder es wird am Tag, am Abend oder am Morgen eine heilige Messe gefeiert und am Abend dann ein Wortgottesdienst. Ist nicht die Ordnung. Nichts gegen die Wortgottesdienste, die man so macht, ohne Eucharistieempfang. Weil da wünschen wir uns, dass die Leute mehr vom Wort Gottes hören. Katechesen machen. Erwachsenenbildung findet doch heute so gut wie gar nicht mehr statt. Das, was ich in Bildungshäusern, in katholischen Bildungshäusern bekomme, Qigong, Yoga und lauter andere Sachen. Vergesst Gott. Lass sie das machen. Bitte lass sie es machen. Nur wenn du erkannt hast, dass es Budenzauber ist, halte du dich fern. Das ist wichtig. Dass du für dich erkannt hast, da habe ich nichts zu suchen. Wenn am Tag eine heilige Messe gefeiert werden kann, ein Priester da ist, dann muss die Messe gefeiert werden und kein Wortgottesdienst mit Eucharistieempfang. Kommunionempfang. Was ist die derzeit gültige Form laut Lehramt des Kommunionempfangs? Wer möchte da was zu sagen? Danke, Schwester. Ja? Die kniende Mundkommunion ist die eigentlich offizielle Form der Kommunionempfang. Papst Paul VI. Wurde bedrängt, diese Handkommunion einzuführen. Er hat dann gesagt, ich befrage den Klerus, das heißt die Bischöfe, die Kardinäle, und wenn mir eine qualifizierte Mehrheit die Handkommunion wünschen, dann soll es so geschehen. Eine solche qualifizierte Mehrheit hat es bis heute nicht gegeben. Papst Paul VI. Hat dann gesagt, wo es schon Brauch ist, soll also Handkommunion weitergewacht werden. Ja? Ansonsten bleibe es, wie es ist. Mit Gewalt haben Priester, Bischöfe und Kardinäle im deutschen Sprachraum die Gläubigen von der Mundkommunion weggezogen. Sie haben Kniebänke, Kommunionbänke rausgerissen und haben gesagt, laut Zweiten Vatikanum, und das ist eine Lüge. Ich habe gefragt, als an einem Wallfahrtsort die Kommunionbänke rausgerissen wurden, warum macht ihr das? Laut Zweiten Vatikanum. Und da habe ich gesagt, bitteschön, wo steht das geschrieben? Ja, geschrieben steht es nicht, aber der Geist des Zweiten Vatikanum. Da habe ich gesagt, wissen Sie, es gibt einen Kardinal oder ehemaligen Kardinal, muss ich heute sagen, der gesagt hat, das ist ein großer Ungeist und der muss raus. Der hat in unserer Kirche nichts zu suchen. Das ist unser heutiger Papst Benedikt XVI. Punkt. Wenn ich solche Worte sage, ja, ich hoffe, die Stühle bleiben noch fest, ich bin Rom dankbar, ich bin Jesus dankbar, dass die Worte, die ich, wenn ich mal in einem Gotteshaus sprechen darf, ist ja auch nicht so selbstverständlich, ja, aber die ich sprechen darf zu dem Volk Christi, die dann sagen, ja, stimmt das jetzt, was Johannes Markus sagt? Ist diese Wahrheit denn wirklich Wahrheit? Weil mein Priester hat gesagt, bei mir wird gestanden. Und wenn du nicht stehst, bist du im Ungehorsam. Wenn du nicht stehst, bist du nicht in der Liebe. Wenn du nicht zum Leiden gehst, bist du nicht in der Liebe. Das hat man mir gesagt. Da habe ich gesagt, Hochwürden, mich zu zwingen, zum Leiden zu gehen, das ist nicht die Liebe. Schwester, das darf ich sagen. Du bitte sollst nur beten. Vergelt's Gott. Jesus möchte uns helfen, damit wir den Priestern und Bischöfen helfen, dass sie wieder in die Ordnung kommen. Alle Ungeister können nur hinausgetrieben werden, wenn unsere Priester und Bischöfe wieder wahre Zeugen des Glaubens haben. Warum haben wir eben die Heiligen verehrt? Die Märtyrer, die sich für die Eucharistie eingesetzt haben. Entschuldigung, sie werden regelmäßig am Altar vorgetragen. In Klöstern gibt es also diese Stunde der Lesung, wo man die Heiligen betrachtet und verehrt. Im gleichen Atemzug wird genau im Gegensatz gehandelt, als wir gerade bezeugt haben. Ich bin an einen Aufsatz am Schreiben, also nochmal, ich bin 10 Jahre katholisch, genau am 31. Juli bin ich 10 Jahre katholisch bei Gott und am 28. November offiziell in der Kirche. Wenn ich tun wollte, wie mir gewiesen wird, was hält mich eigentlich noch in dieser Kirche? Oder die zweite Überschrift, wer hält mich eigentlich in dieser Kirche? Seit ich hier konvertiert bin, bin ich so viel geschlagen worden, nur weil ich lebe, was der Papst sagt, was das Lehramt sagt. Und viele Leute lassen sich nicht schlagen. Sie werden klein wie eine Maus. Sie trauen sich nicht, mutig zu sein, obwohl du dafür die Firmung erhalten hast. Du bist gefirmt, dein Blut hinzugeben, weißt du das? Dein Blut hinzugeben als Glaubenszeuge, nicht nur in der Kirche, auch draußen, aber auch in der Kirche. Sich nicht auf den Irrweg, auf den lauen Weg bringen zu lassen. Was kommt nach der Lauheit? Die Vernichtung. Jesus hat gesagt, die Lauen speie ich aus. Denkt an diese Worte. Nicht richten, wenn ein Priester mal was falsch macht. Können wir doch auch. Sind wir Heilige? Habe ich mal eben schon gesagt, sind wir nicht. Wir sind alle am Lernen. Aber wenn ich erkannt habe, eine Wahrheit und entgegenhandle, ich zitiere das Buch Kohelet, Prediger. Lebe, wie du willst, sagt Gott. Ich füge jetzt hinzu, in Ordnung. Mach, was du willst. Aber gedenke, am Tag deines Todes musst du Rechenschaft ablegen für deine Worte, Werke und Gedanken. Und für alle unterlassenen guten Werke musst du Rechenschaft ablegen. Jesus möchte uns helfen. Der Papst gab uns Hilfen. Wie gesagt, wenn ich alle Schriften packen würde mit Katechismus, Heilige Schrift etc., das wäre so eine Stange Bücher, kriege ich in gar keinen Briefkasten rein. Deswegen habe ich nur das Notwendigste genommen, um euch eine Hilfe zu geben. Aber wenn jemand sagt, das reicht mir nicht aus, ich möchte mehr wissen, ich habe da hinten extra ein Verzeichnis genommen, welche Schriften wir darauf berücksichtigt haben. Aber wir haben nicht einfach abgeschrieben, wir hatten im Herzen, das zu machen. Und als wir angefangen haben zu schreiben, habe ich immer gekämpft, ist das eigentlich, will ich hier nicht irgendjemand was beweisen? Also wenn ihr meine Priester kennen würdet, ja, die haben mir so oft zugeredet, vertraue, das ist Gott, er will das machen. Da habe ich gesagt, aber was ist denn doch Eigenwille? Weil Eigenwilligkeit tötet. Eigenwilligkeit tötet dein Leben. Nicht nur meins, sondern auch die sich dann darauf einlassen. Ist es Eigenwille, was ich hier tue? Das kannst du ganz schnell untersuchen. A, ich mache nichts, was ich nicht vorher mit meinen Priestern besprochen habe. Sie können mir nicht sagen, du musst dies und jenes machen. Sie können nur sagen, machet oder verbote. Sie können nichts ändern. Wenn sie anfangen zu ändern, sage ich gleich, das ist nicht mehr Gott. Dann ist das Werk Johannes Markus ab in die Tonne. Wir haben dann den Segen von meinem Seelenführer bekommen und dann kamen Bücher raus, Schriften raus vom Papst Benedikt XVI, zum Beispiel Sacramentum Caritas Est, die Enzyklika, das Lehrschreiben und vorher die Enzyklika Deus Caritas Est. Und ich habe in den Texten genau das gefunden, was wir vorher schon in unserem Skript hatten. Wir haben das dann angepasst. Wir wollten sogar ein Kompendium machen über die Heilige Messe, was Heilige Messe eigentlich ist. In Sacramentum Caritatis hat der Papst ein Kompendium angekündigt für die Heilige Messe. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, wir bringen kein Kompendium raus. Ich helfe mich doch nicht dem Papst, oder? Ich habe in diesem Buch Licht und Finsternis nur das Wichtigste hervorgehoben, was katholische Kirche sein soll in der Feier der Heiligen Messe Und jeder, der dann das liest und schaut, was passiert tatsächlich, wird sich automatisch wiederfinden im Licht oder in der Finsternis. Ich möchte in der Finsternis nicht leben. Und ich wünsche keinen, dass er da lebt, weil da bricht die Kirche zusammen. Ich wünsche, dass alle im Licht leben. Das geht aber nur, wenn ich die Wahrheit erkenne, wenn ich die Wahrheit weiß und sie lebe und mich von niemanden abbringen lasse. Von niemandem. Mein Priester darf mich nicht in den Ungehorsam, ich nenne es kollektiven Ungehorsam, führen. Darf er nicht. Mein Priester hat geglaubt, ich mache das nur, um mich wichtig zu machen oder um zu protestieren. Da habe ich gesagt, Hochwürden, wenn das der Fall wäre, dass ich es nur aus Protest mache, kniende Mundkommunion zum Beispiel, dann wäre ich es nicht wert, katholisch geworden zu sein. Es war Jesus selbst, der mir das beigebracht hat. Ich wünsche, dass du mich kniend mit dem Mund empfängst, dass du mich als König ehrst. Das ist der Wunsch Gottes. Das muss niemand glauben. Aber es gibt zahlreiche Botschaften, auch kirchlich approbierte, also anerkannte Botschaften, die genau das bezeugen. Deswegen hat Papst Paul auch nicht gesagt, macht, sondern hat gesagt, ich befrage. Und diese qualifizierte Mehrheit hat es bis heute nicht gegeben, die Handkommunion einzuführen. Das ist eine nicht legale Sache gewesen. Der Papst sagt heute, wenn dann die Handkommunion ausgeteilt wird, ja, vergelt's Gott, hochwürden. Ups. Vergelt's Gott, ich wurde ja nicht ist dann ja, also, der Beichte möchte vergelt's Gott. Und heilige Messe, wo ja, wenn ich recht bin, also spätestens hab ich's. Ja? Also, wem es im Herz brennt, ja, gehört hast, Mensch, der Johannes Markus hat da schon mir Sachen aufgezeigt oder Jesus zeigt mir was, bitte in den Beichtstuhl bringen, vergelt's Gott. Kommen wir eben nochmal zur Handkommunion. Die Kirche sagt heute ausdrücklich nichts gegen die Handkommunion, sondern der Papst hat gesagt, dann soll jeder tun, wie er es für richtig hält. Der Priester ist aber verpflichtet, darauf zu achten, das heißt, der Priester ist verpflichtet, darauf zu achten, dass nicht ein Partikel zu Boden geht. Deswegen hat Papst Johannes Paul II. In der Schrift Sacramentum, Redemptionis Sacramentum, Instruktion 164, gesagt, Artikel 93, der Priester soll diese Patene, vergesst Gott, sonst ist der rote Faden tot. Ja? Der Priester soll diese Patene reichen, damit nichts zu Boden geht. Ich sprach mit Priestern, wo die Eucharistie zu Boden gefallen ist. Ganze Stücke oder nur Fragmentteile oder wie es heißt, Partikel. Nee, was Partikel ist, können wir auch gleich noch fragen. Ich fragte, warum nehmen Sie nicht die Patene? Das ist nicht meine Schuld, sagte er. Das ist die Schuld von der, es war eine Ordensfrau, wo das runtergefallen ist. Da habe ich gesagt, nein. Sag ich, Sie als Priester müssen aufpassen. Sie als Priester. Wir haben gesagt, wir wollen niemanden die Handkommunion ausreden, sondern wir wollen für alle beten, die Handkommunion machen, wie ich auch die einlade, ja, die gerne über die meckern, die Mundkommunion machen, betet für sie. Es wird ein Wunder geschehen, wenn du für sie betest. Entweder werden die einen sich erheben oder die anderen auf Knien fallen. Ich kenne Leute, die sind auf die Knie gefallen. Ehrlich, beim Weg zur Kommunionempfang fallen sie auf die Knie. Ich weiß, wenn wir sagen, Gott, ich weiß doch nicht, was richtig ist, du musst mir helfen. Jesus, hilf mir dabei. Jesus. 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 Mutter Maria. Mein heiliger Schutzengel. Mein heiliger Namenspatron. Alle Engel und Heiligen. alle haben es sehen im Fegefeuer. Wenn du glaubst um das, was du bittest, dass es geschieht, dann haben sie jetzt schon dir geholfen zu erkennen. Jetzt gibt noch die Frage bei den Senioren, ich kann ja gar nicht mehr knien. Was mache ich denn da? Da sagt Jesus, nicht knien können ist zweimal knien. Nicht knien wollen, das ist dein Problem. Also, wenn du nicht knien kannst, ist es zweimal knien. Wenn du nicht knien willst, ich kann nichts dafür. Also mich interessiert das nicht, ob da Leute beim Kommunionhelfer Handkommunion machen etc. Ihr müsst mal nach Salzburg fahren, in die Blasiuskirche, das heißt ja, das ist heute nicht mehr so in, ne? Oder in die Franziskaner. Blasiuskirche 17:45 abends und Franziskaner 19 Uhr abends. So viele Menschen, die knien. Junge Leute. Weil ihnen ein Licht aufgegangen ist. Und sie stecken automatisch andere an. Sie stecken aber an, weil sie vormachen, weil sie Zeugen der Eucharistie sind, weil sie Zeugen ihres Glaubens geworden sind. Darum stecken sie an. Wenn alle das Gleiche tun, was passiert? Liebe Brüder und Schwestern, wenn alle das Gleiche, das heißt, ich sage jetzt mal, in der, naja, der macht es ja auch so und da kann es ja nicht so schlimm sein. Wenn alle so denken, was passiert? Nix. Sie wird müde, die Kirche. Immer müder. Sie werden einschlafen. Jesus sagt, sie wird lau. Wenn ich sage, die Kirche stirbt, ganz gescheite Leute sagen, Johannes Markus, jetzt hast du dich geirrt. Ja? Eben hast du noch Matthäus 16 zitiert, aber jetzt hast du dich geirrt. Die Kirche, die Finsternis wird diese Mauer nicht überwältigen. Ja? Steht geschrieben. Aber hat Jesus gesagt, dass die Kirche von Passau, Maria Hilf, auf ewig besteht, wenn die Leute alle lau sind und nicht mehr tun, was der Papst sagt? Hat Jesus das gesagt? Oder von deiner Kirche, wo nicht mehr das gelebt wird, was der Papst uns lehrt? Der Papst hat die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gegessen. Eine Aussage, ja? Eine Aussage, die man mir gesagt hat. Wer führt diese Kirche? Wer führt diese Kirche? Dankeschön. Hätte sie jetzt gesagt, der Papst hätte gesagt, ja, im Mensch, aber im Geiste. Es ist der Heilige Geist. Es gibt nur einen einzigen Menschen auf dieser Welt, der die Petrusgnade bekommen hat. Und das ist der jeweilige amtierende Papst, wenn er ordnungsgemäß in seinen Amt eingesetzt wird. Sonst hat keiner diese Petrusgnade. Ich auch nicht. Ich bin nicht Petrus. Wenn auch mein Taufname so lautet. Ja? Wenn dieser Petrus sagt, wir feiern ab jetzt die Messe so, wie er gesagt hat. Ab jetzt ist die tridentinische Messe wieder zu feiern, wo es gewünscht wird. Wer wünscht sich von euch die tridentinische Messe? Mal Handzeichen. Mehr nicht. Gut. Super, dass es noch einige sind. Ja? Das heißt nicht, dass die andere Messe nicht gültig ist, wie viele gesagt haben. Aber Jesus hat mir das mal so gezeigt. Da war bei uns in einer Messe, in einer Pfarrei, sehr viel Unordnung. Und da gab Jesus mir eine Torte, eine große Torte. Und sie wurde schon mal etwas kleiner. Was ist passiert? Die große Gnade der tridentinischen Messe, wo viele Gnaden geflossen sind, sind mit der normalen Messe zusammengeschrumpft worden. Bevor ich jetzt diese Torte den Priestern übergeben soll, soll ich bitte alles hinauswerfen, was nicht mehr in der Messe stattfindet. Zum Beispiel kein Bußakt, ja? Also kein wahrer Bußakt. Die zweite Lesung fällt raus, der Zwischengesang, machen wir auch was anderes draus. Kehrvers, wofür denn noch, haben doch gerade schon, ja. Und das geht so weit, dass selbst im Kern, das heißt, wo die Wandlungsworte gesprochen werden müssen, es Priester sich erlauben, irgendwas zu sprechen, aber nicht mehr die Wandlungsworte. Wisst ihr, was dann noch passiert? Nix. Wir sitzen wie in der evangelischen Kirche, schön ausgeschmückt, aber die Eucharistie ist es dann nicht mehr. Wenn ein Priester die Wandlungsworte nicht mehr spricht, es ist keine Eucharistie da, sondern nur Brot und Wein, wie in der evangelischen Kirche. Und dafür bin ich nicht katholisch geworden. Dafür hat Christus mich nicht katholisch gemacht, dass ich jetzt in der Kirche Christi zum Protestantismus wiedergeführt werde, ja? Bistum Linz, Österreich, wo ein Diakon mit einer evangelischen Frau da die Eucharistie nachfeiert. Wo offiziell gegen das päpstliche Lehramt gearbeitet wird. Glaubt ihr, das passiert nur in Österreich? Ich kenne eine Pfarrei, ja, ich darf ja nicht die Namen nennen, weil das wäre eine Bloßstellung. Ja. Ich kenne eine Pfarrerei, die haben bewusst einen Frauenmesse, obwohl der Papst sagt, nett, gibt es nicht. In dieser Frauenmesse wird offiziell zum Diakoninnenamt protestiert. Vor kurzem wurde gefeiert das Fest der heiligen Olympia, Diakonin Olympia. Entschuldigung, das ist ein Fest der evangelischen Kirche. Ich habe doch gesagt, wir sind auf dem Weg, eine evangelische Kirche zu werden. Ist doch logisch, dass man dann viel hier von evangelischen gescheiten Lehrern erzählen muss, oder nicht? Was wisst ihr von Dietrich Bonhoeffer? Nix, ne? Oder wisst ihr schon vieles von ihm? Nichts gegen Dietrich Bonhoeffer als solches, ist im KZ umgekommen. Wie, wer war das denn noch? Ach. Warum haben wir eigentlich noch nicht den Maximilian Kolbe auf dem Tisch? Warum nicht eine Edith Stein? Warum fallen die so oft den Bach hinten runter? Warum wird so viel Protestantismus in diese Kirche reingebracht? Haben wir keine Heiligen? Haben wir über sie nichts zu erzählen, über unsere Märtyrer? Haben wir nicht Glaubensboten der Vergangenheit? Haben wir nicht Väter, die uns Reiches geschenkt haben, dass wir einen Meister Eckhart präsentieren müssen? Oder einen Jakob Lorber zitieren müssen von Amberweg? Einen angeblichen Boten des Herrn, der in seinen Schriften gegen Papsttum und Kirche spricht? In unsere Kirche ist so viel Gift eingezogen. Wie können wir uns wieder entgiften? Halleluja. Und dann das Leben, was die Kirche sagt, das heißt, was der Papst sagt. Dazu sage ich nochmal, lädt diese Schrift ein. Alle, die es noch nicht haben, nachher am Schluss am Auto könnt ihr diese Schrift bekommen. Wir wollen der heiligsten Dreifaltigkeit danken für alles, was er uns gegeben hat. Vor allem, dass er so viel Langmut und Geduld mit uns hat. Die Antwort lautet, heilige Maria, Mutter Gottes, hilf uns Sünder danken jetzt und in der Stunde unseres Todes an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Wir danken dir, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Wir danken dir, Dreifaltigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Wir danken dir, Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Wir danken dir, Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Wir danken dir, Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Wir danken dir, Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Wir danken dir, Dreifaltigkeit, für Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Wir danken dir, Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Wir danken dir, Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Wir danken dir, Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria.
Mein Jesus,
verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor den Feuern der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
O Maria, ohne Sünde empfangen,
bitte für uns, die unsere Zukunft zu gewinnen.
Schmerzhafte Mutter Maria, heiliger Josef, heiligste Dreifaltigkeit, erbarme dich uns.
Du bist Herr, du bist Herr, du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie bekennen.
weint die Mama. Kannst du deine Mama weinen sehen? Was tust du nicht alles, um deine weinende Mama wieder zu trösten? Ich frage dich, für die Älteren, vielleicht hast du deine Mama auch weinen gesehen, vor Jahren. Zum Beispiel, wenn du nicht gehorsam warst. Wenn sie geweint hat, um die Leiden, die du zu tragen hast. Wenn sie über deinen Weg geweint hat. Wenn die Sorgen einer Mama über den Kopf wachsen, was tut ihr dann? Weint ihr dann nicht um eure Kinder? Und ihr Papas, weint ihr nicht um eure Kinder, wenn sie total auf den Irrweg gehen? Ich weine um meine Kinder, weil sie meinen, dass man das, was ich heute so glaube, leben zu sollen, man doch nicht mehr lebt. Das ist doch von gestern. Das ist doch so alt. Ich ziehe Geistliche aus unserer Kirche. Ja? Pures Mittelalter, sagen sie. 17. Jahrhundert, sagen sie. Ich sage, stimmt. Aktuelles päpstliches Lehramt, heute. Wo befindest du dich, wenn du sagst, Mittelalter, 17. Jahrhundert? Kann es nicht sein, dass du noch nicht angekommen bist, wo unser Papst heute steht? Kann es sein, dass unsere Mama deshalb Bluttränen weint vielerorts? Ich spreche nur von denen, die kirchlich anerkannt sind. Ja, damit also keiner sagt, ich tue irgendwelche. Übrigens, warum weint die Mama? Ja, sie weint. Seht ihr die Träne? Ja, man kann sagen, das ist gemalt. Aber welch ein Schmerz hatte je eine Mutter als diese, die ihren Sohn, der makellos ist, so behandelt wird. Heute noch. Von uns. Heute noch von uns. Das hat Jesus in Gethsemane, im Ölberg, hat er das alles gesehen, wie wir heute mit ihm und seiner Gnade, die er uns geschenkt hat, umgehen. Darum hat er Blut geschwitzt im Ölgarten. Er hat aber bis heute nicht eine einzige Seele verworfen. Auch die Satanisten da draußen, die mit dem umgekehrten Kreuz und so, hat er nicht verworfen. Er wartet auf sie. Und er wartet auf dich, dass du für sie betest. Und nicht sagst, die interessieren mich nicht. Die sind sowieso schon im Jenseits, in der Finsternis, im Abgrund. Jesus sagte mir mal, wenn ein Todsünder stirbt, gehe ich, Jesus, mit dieser Seele bis zur Höllenpforte und warte auf ein Gebet von dir, von mir, von uns. Wenn ich diese Seele denn noch ergreifen kann, es kann sein, dass sie bleiben muss im Fegefeuer, in der letzten Ecke, alleine, verlassen, bis zum jüngsten Tag, aber sie wäre nicht verloren. Und darauf kommt es an. Aber Jesus sagt, ich brauche dich als Mitarbeiter. Ich kann nichts machen. Meine Hände sind angenagelt. Ich kann nirgends hinlaufen. Meine Füße sind angenagelt. Ich brauche deine Füße. Ich brauche deine Hände. Ich brauche deinen Mund. Nicht abhaken, wenn jemand irre Wege geht. sondern tu was dafür. Du musst ihm nicht eine Kette um den Hals binden. Du musst ihm keinen Rosenkranz geben. Du musst ihm diese Schrift nicht unbedingt geben. Du brauchst nur zu sagen, Jesus, Maria, Josef, wir lieben euch. Rettet die Seelen. Jesus, Maria, Josef, wir lieben euch. Rettet die Seelen. Jesus, Maria, Josef, wir lieben euch. Rettet die Seelen. Jesus, Maria, Josef, wir lieben euch. Rettet die Seelen. Betet jeden Freitag den Kreuzweg-Rosenkranz. Das ist ein Auszug davon. Betet ihn und vertraut. Jesus hat mir gesagt, wer sie betet, ich werde Tausende von Seelen retten. Ich werde dein Gebet erhören, wenn du vertraust. Du brauchst keine Angst zu haben, dass jemand verloren geht in deiner Familie. Wenn du betest, wenn du Noah bist, das ist dieser Noah. Wir haben eben das Gebet gebetet, hilf Maria, es ist Zeit. Die Mutter Gottes wünscht sich, wenn jemand sich das Leben nimmt, und es wird eine Zeit kommen, sie werden sich alle das Leben nehmen wollen, weil das große Zeichen sehen werden. Wir sollen für sie beten, hat die Mutter Gottes gesagt, betet immer wieder für diese Gruppe. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Du bist mächtig, uns aus Nöten und Gefahren zu erretten. Denn wo Menschen Hilfe bricht, mangel doch die Deine nicht. Nein, du kannst das heiße Flehen deiner Kinder nicht verschmähen. Zeige, dass du Mutter bist, wo die Not am größten ist. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Und der noch so verstockteste Sünder, und wenn es auf dem Sterbebett ist, wird sich zu Gott bekennen. Amen. Das funktioniert nur nicht, wenn du zweifelst. Das funktioniert nur nicht, wenn du zweifelst. Weil Jesus sagt, Zweifel ist eine Hürde, die ich als Gott nicht überwinden kann. Und es ist eine Beleidigung Gottes zu zweifeln, dass Gott überhaupt noch etwas bewirken kann in der heutigen Zeit. Gott kann dieses Schiff, dieses Ruder noch rumreißen, wenn du willst. Aber ich brauche dich, sagt Jesus. Ich brauche einen Noah in jeder Familie, in jeder Nachbarschaft. An jedem Arbeitsplatz, in jeder Pfarrei, in der ganzen Welt sucht Jesus Noahs. Und ich wiederhole, das Schiff braucht ihr nicht zu bauen, es ist schon da. Was machst du, wenn du einen Satanisten siehst? Es gibt ja heute so viele, die so kruftimäßig draußen rumlaufen, dass du denkst, der Tod steht dir gegenüber. Was machst du? Segnen ist gut. Ja? Das ist gut. Für sie beten. Mutter Gottes, ich weihe sie deinem unbefleckten Herzen. Jetzt bist du verantwortlich, dass sie mit mir Platz haben am Tisch in der Ewigkeit beim Herrn. Wenn du das tust, ich zitiere eine Botschaft, die ich bekommen habe am 17. Dezember 2004, steht im Licht im Nebel drin in dem Buch, das ich geschrieben habe mit meinem Zeugnis und die Worte, die ich von 2000 bis 2006 bekommen habe. Was niemand glauben muss, ich wiederhole es, sondern ich kann es nicht anders sagen, als wie es ist und wie mein Priester es in dem Sinne freigegeben hat. Nicht approbiert, sondern freigegeben hat. Und sind sie noch so weit fern, deine Lieben, die du im Herzen trägst, durch dein Ja gehen sie nicht verloren. Wenn du ein ganzes Ja gibst, Gott, ich will dir gehören. Dann können all deine Lieben, das sind Tausende von Seelen, nicht Tausend aus 999 plus 1, sondern Tausende von Seelen. Fang mal an. Von Empfängnis an bis zum letzten Atemzug. Wie viele Menschen sind dir begegnet? Die gehen alle nicht verloren, wenn du Noah bist. Tust, was Gott sagt. Was passiert, wenn du Gott ein Versprechen machst? Ein Gelübde. Was passiert, wenn du es nicht hältst? Wenn du es machst und hältst, kriegst du von Gott alles. Ich wiederhole, alles, was du zum Leben brauchst. Ich lebe seit 10 Jahren nur von der Vorsehung Gottes. Ohne Bettelei. Und ich tue nur das, was der Herr uns sagt. Wir rufen nicht auf, wir verkaufen nichts, auch die Bücher werden nur verschenkt. Weil es gab schon mal jemand, der hat gesagt, ich mache das nur dem Mammon wegen. Ne? Ja, stimmt. Ja. Aber ich bettel nicht, ich verkaufe nichts. Ja, wie funktioniert das dann jetzt? Ich nehme an, was man gibt. Punkt. Dann weiß ich, der heilige Josef will das so. Wir finden was im Briefkasten. Oder Leute geben, da weiß ich, wo wir es hin. Und sagen, gib das dem Bruder Johannes Markus für sein Werk. Und das heißt, gut, ist nicht mein Werk, ist das Werk Jesu und Mariens. Und ihnen gehört alles. Und ich fahre wieder raus. Diese Schrift ist nur entstanden, weil der heilige Josef mir am 19. Oktober letzten Jahres das gegeben hat, was ich ihm gesagt habe und sonst niemand. Ich habe gesagt, wenn Gott das will, heiliger Josef, brauche ich 50.000 Euro. Am 19. Oktober 2007. Boah, so viel Geld, hat mir jemand gesagt. Ich sage, wieso? Wenn du einen reichen Mann um ein paar Cent anbettelst, weißt du, was passiert? Der geht beleidigt weg. Du kriegst gar nichts. Du musst bei einem reichen Mann mit großen Beträgen anfangen. Ne? Ich habe gesagt Startkapital, ich habe nicht gesagt endgültig. Bei dem Treffen 19. Oktober, ich habe bekommen 22.000 Euro an diesem Abend. Keiner wusste, dass ich dieses Geld brauche. Keiner wusste, ich habe noch nie auf einem Gebetstreffen so viel Geld bekommen. Noch nie, annähernd nicht so viel, nicht mal den 10. Teil. Also ganz selten, dass mir als jemand sagt, von sich aus hier hast du 10.000 Euro, also das kommt ja, alle Schaltjahre mal vor. Sonst habe ich also 1.000, 2.000, 3.000 Euro für die ganze Tour. Und an dem Tag, nur ein Tag, 22.000 Euro. Boah. Da habe ich abends in meinem Zimmer gesagt, ja, Heiliger Josef, ist nicht 50, ne? Dann hatte ich an dem Wochenende noch 2 Gebetstreffen. Und dann bin ich an dem Wochenende mit 40.000 Euro nach Hause gegangen. Und ich habe keinen gesagt, dass ich Geld brauche. Und da habe ich gesagt, Heiliger Josef, sind immer noch keine 50. Also kann es nicht Gott wollen, dass wir diese Schrift verteilen, ne? Dann kommt eine Frau auf mich zu und sagt, Bruder Johannes Markus, wenn du was brauchst, sagst Bescheid, ja? Und ich sage, danke, ich habe 50.000. Mittlerweile habe ich weiter drüber bekommen. Ohne Bettelei. Die Frage ist nur, wollt ihr Gott helfen? Wollt ihr Gott helfen?
Ja.
Ich will kein Geld von euch. Wollt ihr Gott helfen?
Ja.
Wollt ihr Glaubenszeugin sein?
Ja.
Wollt ihr die Wahrheit tun?
Ja.
Die Wahrheit, die von Gott kommt. Das ist das, was der Papst uns lehrt. Wollt ihr das wirklich von ganzem Herzen?
Ja.
Dann helft mir wenigstens, das zu verteilen. Finanzieren tut der Papst das alleine. Der Heilige Josef meine ich alleine. Ja? Wenn du im Herzen hörst, gib dein Haus, dann gib dein Haus. Ich sage das ganz bewusst. Wenn du Gott ein Versprechen machst und nicht hältst, was passiert? Wir hatten vor Pfingsten ja die Apostelgeschichte. Ne? Da waren 2, ein Ehepaar, die haben gesagt, wir verkaufen unser Vermögen, unser Grundbesitz und geben das Geld dem Petrus und den Aposteln. Nachdem sie verkauft haben, haben sie so viel Geld in die Hand gehabt, haben sie gesagt, oh, wir geben ihnen das nur die Hälfte. Ne? Hätten sie mal nur die Hälfte versprochen. Ja? Nein, weil sie Gott betrogen haben und haben vor dem Petrus gesagt, hier ist das Geld für den Erlös, der Erlös für den Verkauf von Hab und Gut. Und Petrus fragte, ist das alles, was du, ja? Ja. Und er fällt um und ist tot. Dann wurde er begraben, seine Frau kommt rein, freudestrahlend, ja, wir haben den, ja, viel Geld gegeben. Und Petrus fragt, habt ihr wirklich so viel Geld dafür gekriegt? Ja, so viel. Warum habt ihr euch mit dem Vater der Lüge verbunden? Sie fällt um und ist tot. Also nicht, dass Petrus sie umgebracht hat, sondern für diesen Ungehorsam, für diese Lüge vor Gottes Angesicht, steht im Alten Testament drin, in den Büchern Mose, wurde dieses Volk gezüchtigt. Ich wiederhole nochmal, sind wir unserem Papst dankbar, dass wir noch nicht umgefallen sind? Wie viele Versprechen und Gelübde haben wir gemacht und halten sie nicht? Oder nur zur Hälfte? Ja? Danke, dass es einen Beistuhl gibt, dass ich neu anfangen kann. Jesus, sei mir Sünder gnädig, dass ich meine Ehe wieder leben kann, wie ich sie versprochen habe. Ich habe versprochen, dir mein Leben zu geben, an der Schöpfung teilzunehmen. Ich habe versprochen, meine Frau zu lieben, in bösen und in guten Tagen. In guten Tagen sauf und braus, ne? Oder wie man so sagt. Und schlechte Tage waren alte, geh, mach, dass du rauskommst. Wie oft sagen wir das? Also, ich weiß, ihr nicht, ja? Ihr tut das nicht. Aber ich bin in Familien gewesen, da wurde so gesprochen. Entschuldigung, auch ich habe nicht früher anders gesprochen. Das ist uns eingebläut worden, schon mit der Erziehung. Eine Sprache, die nicht Gottes Sprache ist. Darum ist alles kaputt. Darum ist die Heiligkeit in der Familie kaputt gegangen. Der Feind versucht momentan, das letzte Gute zu zerstören. Das ist auch eine Botschaft, die ich bekommen habe. Das letzte Gute zu zerstören. Ich erlebe Klöster, die wunderbar hunderte von Jahren alt geworden sind. Auf einmal ist die Luft raus. Die Brüder gehen eigene Wege, die Schwestern gehen eigene Wege. Sie lösen sich auf. Warum? Ja, mit dem Einzug des Fernsehapparates und mit dem Ablegen der Gewänder, der Habit- und Priestergewänder, ist halt eben der Zeitgeist eingezogen und der hat mächtig durchgeweht. Deswegen passiert so vieles auch in unseren Kirchen dem Zeitgeist entsprechend. Der Priester ist nur so gut, wie sein Volk betet. Das geht auch umgekehrt, ja. Das Volk Gottes ist nur so gut, wie der Priester noch betet. Wir haben Pfarreien besucht, Klöster besucht, da wurden 18 Jahre lang nicht mehr angebetet. Den Beichtstuhl müssten wir erstmal, die Besenkammer, entrümpeln und neu einsetzen, dass es wieder ein Beichtstuhl sein kann. Ehrlich. Ist nicht aus dem Finger gezogen. Erlebt es. Gott möchte seine Kirche wieder heiligen, aber er braucht dich dazu. Er braucht dich dazu. Möchtest du deinen Thron bei Gott einnehmen? Frage an dich. Jeden Einzelnen. Brauchst nicht antworten. Möchtest du den Thron bei Gott wieder einnehmen, der dir zusteht? Aufgrund deiner Taufe, deiner Firmung. Trotz Befleckung etc. Trotz meiner Schwächen, Sünde, die ich immer wieder falle, ich falle immer wieder in dasselbe Wagenradloch. Ja? Möchtest du diesen Platz einnehmen? Dann in den Beistuhl. Alles, was ich bisher nicht gelebt habe an Taufgelübnis, Firmengelübnis, Ehegelübnis, Priestergelübnis, was gibt es noch? Ordensgelübnis. Ja? Ich könnte natürlich sagen, Johannes Markus, hast ja selber dein Ordensgewand nicht an. Ne? Stimmt. Darf ich nicht. Ich darf hier nicht im Ordensgewand stehen. Das hat mir mein Bischof verboten. Ich meine, jetzt ist er auch nicht mehr Bischof. Aber das hat damit nichts zu tun. Ja? Der ist als dienstältester Bischof von Deutschland im März abgetreten. Bischof Reinhard Lettmann. Und jetzt warten wir auf unseren neuen. Ich danke für euer Gebet, denn auf der Liste sollen Leute draufstehen, die uns ganz doll mögen. Ich komme nicht ins Schwitzen, ich will auf Gott vertrauen, ja? Aber wenn der, zum Beispiel, der uns überhaupt nicht mag, Bischof wird, dann glaube ich, haben wir alle Probleme. Ich nicht. Glaubt ihr, dass ich wirklich Probleme dann hätte? Weil Don Bosco und der Franziskus, sie sind nach Rom gegangen, als ihr Bischof sagte, Ausschluss, vorbei. Und das habe ich angekündigt. Ich warte nur auf das Zertifikat, wo drauf steht verboten. Ich habe bis heute kein Verbot, obwohl es oftmals in der Welt verlautbart wird, in öffentlichen Medien. Ja, wir wären verboten, wir wären total im Ungehorsam. Ja, stimmt. Ich folge einem Priester und Bischof nicht, der gegen diese Schrift, das heißt gegen das Lehramt, verstößt. Ja? Ich bete für ihn. Ich beschimpfe ihn nicht. Ich schreie nicht an. Aber wenn zum Beispiel der Priester nicht austeilt, bleibe ich in der Bank, im Gebet und im Schweigen, in der Stille, in der Liebe. Kommt Jesus ganz alleine zu mir. Das ist jetzt die Hilfe. Wie kann ich das umsetzen? Irgendwann wird der Priester sich fragen, ja, warum kommst du denn nicht mehr zur Kommunion? Ja, auch wissen, wenn sie nicht austeilen, ja, kann ich nicht kommen. Das kann ich ihm dann antworten. Ja, warum kommen sie nicht zum Bußgottesdienst? Ja, eigentlich möchte ich beichten, aber da brauche ich einen geöffneten Beichtstuhl. Wann gehe ich nicht zur Kommunion? Ich sage nochmal, wann gehe ich nicht zur Kommunion? Ich sage nicht, wann du nicht gehen sollst, ja? Sondern wann gehe ich nicht? Erstens, der zelebrierende Priester selber muss austeilen. Teilt er nicht aus, also teilt kein Priester aus, bleibe ich in der Bank. Zweitens, der Priester muss vor mir kommuniziert haben. Heute ist es mittlerweile in, dass er erst dem ganzen Volk verteilt und dann erst kommuniziert. Das Lehramt sagt, Lehrschreiben 164, niemals darf der Priester erst dem ganzen Volk verteilen und dann erst kommunizieren. Er muss an der im Messbuch ausgewiesenen Stelle kommunizieren. Das heißt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst und einmal. Dann muss der Priester kommunizieren. Er kommuniziert den Leib und trinkt das Blut Christi. Hat er das gemacht, kann ich zur Kommunion gehen. Hat das nicht gemacht? Es gibt zwei Stufen. Das heißt, mittlerweile wird das auch immer schlimmer. Es steht eine ganze Reihe von Leuten um den Altar herum, denen er allen die Hostie schon in die Hand legt, obwohl er es eigentlich nicht darf, sei denn es wären Priester. Also jedem Priester darf er die Hostie geben in die Hand. Jedem Priester darf er die Hostie geben in die Hand. Aber einem Laien, wenn er noch nicht kommuniziert hat, darf er eigentlich, auch wenn es der Messdiener ist, auch wenn es der Küster ist, der Lektor ist, etc., sie haben in diesem Moment überhaupt nichts am Altar zu stehen. Der Priester, wenn der die Zelebration hier beginnt, das heißt, die Gaben werden von den Messdienern gebracht. Nachdem die Gaben gebracht wurden, müssen die Messdiener den Altarbereich verlassen. Niemand darf im Altarbereich sein, außer der Priester. Oder es ist ein Priester. Und der Diakon, Entschuldigung, und der Diakon. Sonst hat niemand was am Altarbereich zu suchen. Was haben wir häufig? Nachbarschaftsveranstaltung. Ja? Entschuldigung, wenn ich das übertreibe, aber das ist so. Wer da alles am Altar steht, ich sagte schon, bei der Kommunion, Erstkommunion der Kinder, stehen die ganzen Kinder um den Altar herum. Das ist nicht erlaubt. Das ist heiliger Boden, sagt Gott. Mose, ziehe deine Schuhe aus. Das ist heiliger Boden. Wir machen einen Zirkus um den Altar herum. Entschuldigung. Wir haben gelernt, die Kirche sagt, der Priester muss erst kommuniziert haben, bevor ich die Kommunion bekomme. Wenn der Priester nicht kommuniziert und dir die Kommunion gibt, empfängst du die Kommunion im Ungehorsam, in der Unordnung. Welchen Segen erwarten wir eigentlich, wenn wir alles im Ungehorsam, in der Unordnung mitmachen? Welchen Segen erwarten wir da? Das können wir im Buch Mose nachlesen. Wie gesagt, Exodus bis Deuteronomium. Das waren die ersten Vorträge 2003 bis 2004. Habe ich immer wieder davon gesagt, bitte lest diese Bücher. Es wird sich alles wiederholen. Alles. Sagt bei dem Volk Gottes, wir Christen, oder besser noch, wir Katholiken. Und bei Mose, der Papst. Alles andere wird sich wiederholen. Nicht, weil ich das sage, sondern weil wir an der Zeitenwende stehen. Jesus hat gesagt, ich komme, aber mit meinem Kommen findet eine Reinigung statt. Und alles, was wir nicht freiwillig reinigen, muss Gott reinigen. Wenn Jesus seinen Fuß auf diese Erde setzt, alles, was nicht Gottes ist, wird zu Staub. Fürchtet ihr euch vor solchen Sätzen? Ich frage euch, fürchtet ihr euch? Brauchst du nicht. Du, meine treue Herde, sorge dich nicht. Zitat Ende. Das ist der Kernsatz aller Botschaften, die ich bekommen habe, seit dem Papst treu. Du, meine treue Herde, sorge dich nicht. Kommen wir aufs Evangelium. Wer ist die treue Herde Christi? Steht im Evangelium geschrieben. Ist jeder, der die Budenzauber so in der Kirche macht, wo auch immer, ja, in den Bildungshäusern, in den Klöstern und so, sind das die treuen Jesus, die die Götter hineinholen, die Götzen hineinholen, den Budenzauber reinholen, Zauberei am Altar machen? Sind das treue Diener Gottes? Jesus hat gesagt, die Treuen, meine Freunde nenne ich, die tun, was ich sage. Was er sagt. Was der Papst sagt und wir leben, das sind die Freunde Gottes. Man nennt uns natürlich dann Fanatiker und Sektierer und Spinner und weiß ich, wie viele Orden und Titel ich schon bekommen habe. Aber seid dankbar für solche Aussagen. Der heilige Thomas von Kempten hat gesagt, wenn es dir alle nur gut tun, ja, dann bringt dir das kein Heil für die Ewigkeit. Wenn sie dich schlagen, ja, sei dankbar, weil das ist der Lohn, den wir eigentlich empfangen, wenn wir Christi sind. Und er hat es vorgemacht. Lass dich schlagen, weil du kommunizierst auf Knien mit dem Mund. Lass dich schlagen, weil du noch beim Bußakt auf die Knie gehst. Lass dich schlagen, wenn du beim Gebet noch auf die Knie gehst. Lass dich schlagen, wenn du beim Segen noch auf die Knie gehst. Dann bist du ein treuer Gottes. Ein Priester, der sagt, wir stehen jetzt alle, und ich weiß, das ist ein Punkt, da kniet man, dann kniet man. Übrigens, wenn das neue Buch rauskommt, Schwester, wir haben im Rom angefragt, das ist die dritte Ordnung, das heißt die künftige Messbuch. Es spricht so viel von Laismus, was die Laien, der Priester kann sagen, kommst du mir helfen, Kommunion austeilen. Ja? Darf er. Und du kannst ja sagen. Aber es widerspricht total dem, was der Papst uns sagt, was der Papst uns lehrt. Deswegen bin ich erschrocken, dieser Widerspruch in sich.
Ja, aber was müssen wir denn machen? Ihr müsst jetzt aufstehen.
Nein, dann stehe ich nicht auf. Bei einem Bußakt stehe ich nicht auf. Was du tust, ist deine Sache. Was du tust, ist deine Sache. Aber ich stehe nicht auf. Ich kniee beim Segen, ich kniee bei dem Einsetzungsbericht, ich kniee beim Bußakt und ich kniee auch bei den Fürbitten. Weil das nicht nur brauchbar, sondern die Demut beweist vor Gott gegenüber. Jede Zunge wird bekennen, jedes Knie wird sich beugen. Und wenn ich das Erbarmen Gottes herabrufe, wo ist im Stehen die Demut? Wo ist sie? Wir fallen bei den weltlichen Leuten draußen, fallen wir auf die Knie. Wir brauchen nur diese Jugendtänze da anzugucken bei den Rockveranstaltungen. Das ist wirklich zum Weinen. Aber vor Christus müssen wir die Knie beugen, aus Liebe. Nicht, weil wir es müssen, sondern wollen, aus Liebe. Jesus liebt uns, und wenn uns die Mama liebt, dann kuscheln wir uns ihr ans Herz, dann kuscheln wir uns dem Papa in die Arme. Um wie viel mehr seine Barmherzigkeit. Jesus möchte uns so lieben, wie er uns es vorgemacht hat. Er selber ist vor seinem Vater, vor unserem Vater auf die Knie gegangen. Und hat gebetet, Stunde über Stunde. Er hat das Kreuzesopfer gebracht. Er hat 3 Stunden Gottesdienst gehalten. Und wir gucken nach 20 Minuten auf die Uhr, ist das nicht bald zu Ende. Das ist so. Jede heilige Messe ist Gottesdienst, sein Gottesdienst von Golgatha. Von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr. Das ist der Gottesdienst, die heilige Messe. 3 Stunden hat Jesus. In Afrika ist es heute noch so, ein Priester, der nicht 3 Stunden mindestens die heilige Messe feiert, ist ein schlechter Priester. Ich habe Priester kennengelernt, die haben gesagt, ich habe geschafft, Rekord, 18 Minuten, inklusive Predigt. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe mit Hochwürden ausgemacht, 17.30 Uhr spätestens heilige Messe. Das heißt, ich fange jetzt kein neues Thema mehr an. Ich habe die wichtigsten Elemente gebracht. Ich hoffe, dass diese Wahrheit, die von Gott kommt, die päpstliches Lehramt ist, euch Licht im Herzen bringt. Zeigt ihr, wie sehr ihr Jesus liebt, indem ihr in der heiligen Messe, die wir jetzt feiern, Danksagung macht. Und alle, die gebeichtet haben, ewiges Vergelt's Gott für eure Gnaden. Nach der heiligen Messe, lade ich euch ein am Auto. Ich habe 3 verschiedene Büchlein mit. Licht und neben Finsternis. Das andere habe ich jetzt nicht hier. Doch, es ist Licht und Nebel. Das ist das Zeugnis mit den Worten, die ich bekommen habe. Und ein Gebetsbüchlein im Namen des Vaters, wo verschiedene Gebete drin stehen. Die euch vertiefen sollen, unter anderem ein Generationsgebet, weil wir für unsere Generation, für den Stammbaum was tun müssen. Viele Leiden in unserer Gesellschaft haben was mit einem verwundeten Stammbaum zu tun. Das Netz, die einzelnen Zellen Christi sind krank. Du bist krank, weil Sünden nicht gebeichtet. Und Gott sucht sich auch hier wieder einen Noah in der Familie, der bereit ist, wieder Gutmachung zu leisten. Sühne zu leisten, damit unsere Ahnen nach Hause kommen. Wer möchte die heilige Messe nicht mitfeiern? Weil Sie stehen schon, wollen Sie anschließend gehen? Weil dann komme ich nämlich schnell zum Auto und gebe Ihnen das. Deswegen meine ich. Ja? Also, ich lade euch dann ein, ja, am Auto die Sachen entgegenzunehmen. Und wenn ihr wollt, dass ich darüber noch mehr spreche, bitte organisiert Treffen. Ich habe für Juni noch keine Termine, wenn ihr wollt, dass ich komme. Aber ich muss nicht kommen. Ich komme gerne. Vater unser im Himmel, Vater unser im Himmel.